Neo Mobility Podcast. Ich bin Juliane Schleicher und gebe in der Pink Network Edition automobilen Powerfrauen, erfolgreichen Autohaus, Unternehmerinnen und Expertinnen eine Stimme und ihre eigene Bühne. Für mehr Sichtbarkeit für alle ambitionierten Frauen unserer Branche.
Dieser Podcast wird unterstützt von Carbor Deutschland. Wir sind das führende Autoportal für Neuwagen mit mehr als über 2500 Partnern im Autohandel. Die Website carbor.de hat jeden Monat über 4 Millionen Besuche mit mehr als 500.000 Autokonfigurationen. Die Mission unseres Münchner Scale-Ups, Autokauf und Leasing für Kunden, Hersteller und natürlich die Händler einfacher und messbarer zu machen.
Hier ist wieder eine neue Folge des Neo Mobility Podcast der Pink Network Edition, powered by Carbau Deutschland. Heute spreche ich mit einer Frau, die Verantwortung im Autohaus ganz neu denkt. Katharina Heinz, sie ist Geschäftsführerin des Autocenter Heinz in Mainz, ein Unternehmen mit Tradition und einer klaren Vision für die Zukunft. Liebe Katharina, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein.
Das Spannende heute mal wieder ist, dass die Katharina und ich, dass wir beide uns noch gar nicht kennen, außer von LinkedIn oder von E-Mails. Das heißt, wir haben uns noch nie persönlich getroffen, was ich besonders spannend finde. Ich bin immer neugierig auf neue Unternehmerstories, neue Autohauspersönlichkeiten. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch. Dann würde ich sagen, steigen wir ein und stell dich doch gerne einmal ganz kurz vor. So ein bisschen was zu deinem beruflichen Werdegang und gerne auch ein paar Infos zu eurem Autohaus.
Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Katharina Heinz. Ich bin hier Geschäftsführerin in dritter Generation im Heinz Autocenter in Mainz. Ich habe ursprünglich mal was ganz anderes gelernt, weil mein Vater immer gesagt hat, ihr müsst was Richtiges machen und wenn ihr dann zurückkommen wollt, dann dürft ihr wiederkommen. Und so habe ich es auch gemacht, sodass mein Werdegang in der Bank gestartet ist mit einer klassischen Ausbildung, dann übers Private Banking, Investmentberatung, Bachelor noch gemacht, Master noch gemacht und ja, dann jetzt doch schon seit 7 Jahren im Autohaus, was mein Großvater 1951 gegründet hat. Mein Vater hat es übernommen, die wesentliche Zeit geprägt, aufgebaut, groß gemacht. Und ja, in den letzten Jahren habe ich jetzt hier die Verantwortung übernommen. Wir sind knapp 120 Mitarbeiter an einem Standort und sind Vollvertrieb für die Marken Volvo, Kia, Ford, Hyundai und Lynk & Co.
Jetzt könnten ja der eine oder andere sagen, um Gottes Willen, du hast doch schon was Richtiges gemacht. Warum bist du denn jetzt ins Autohaus zurückgegangen? Ich meine, wir reden von unsicheren Zeiten. Wir reden von Zusammenschließung von Autohäusern. Es gibt Betriebe, die zumachen. Warum Autohaus? Warum bist du ins Autohaus gegangen?
Ich glaube, wie die meisten Autohauskinder, ich bin hier groß geworden. Also meine Familie war hier, mein Leben war hier, hat hier stattgefunden und ich glaube, auch Mitarbeiter, die seit 30 Jahren schon hier sind, die mich kennen, seitdem ich auf der Welt bin, die erzählen immer, Nina, du bist hier schon mit 3 Jahren durchs Haus gelaufen und hast allen erzählt, du bist Juniorchefin. Obwohl ich was anderes gemacht habe und das auch geliebt habe. Das war eine tolle Zeit, die ich hatte, auch mal in einem richtig großen Konzern zu arbeiten. Das hat mich schon geprägt, aber es war immer, habe ich das mit einer viel Leichtigkeit getan, weil ich immer wusste, dass ich nach Hause kommen kann. Und so habe ich es dann auch gemacht.
Jetzt führst du ja, glaube ich, gemeinsam mit deinem Vater noch die Geschäfte oder machst du es jetzt alleine? Und wie habt ihr euch aufgeteilt im Betrieb? Also wer macht was?
Genau, also der aktuelle Stand ist, dass wir sozusagen in den letzten Zügen sind. Ich habe vor 7 Jahren hier begonnen, auch direkt in der Geschäftsführung als Gesamtverantwortliche. Man muss sagen, dass Corona so ein bisschen unsere Zeit hier gemeinsam geprägt hat und vielleicht auch in Anführungszeichen 2-3 Jahre gekostet hat. Mittlerweile wir so gerne zusammenarbeiten, dass es immer schwerer wird, sich zu trennen. Aber tatsächlich ist jetzt im nächsten Jahr mit unserem 75-jährigen Firmenjubiläum auch die endgültige Übergabe jetzt mit Datum fest geplant.
Und was sind deine Aufgaben genau im Autohaus aktuell?
Also meine Aufgaben sind eigentlich die strategische Führung, die Gesamtausrichtung des Unternehmens. Wir sind so aufgestellt, dass wir für jede Marke noch Geschäftsführer haben, aber ja, ich behalte den Gesamtüberblick und wir sind ein Familienunternehmen. Das heißt, meine Tür, außer jetzt gerade, steht sonst immer offen für Kunden, für Mitarbeiter. Wir haben kurze Wege. Dadurch, dass wir auch an einem Standort sitzen mit allen Mann, macht es mir das natürlich sehr einfach, auch alleine das Thema auch zu übernehmen und zu führen. Aber ja, ich sag mal, natürlich hängt man immer im Tagesgeschäft so ein bisschen drin. Aber ich glaube, ich behalte doch die Gesamtzüge in den Händen sozusagen für alle Marken übergreifend.
Das heißt, ich rechne jetzt mal zurück. Vor 7 Jahren bist du eingestiegen, schon als Geschäftsführerin. Das heißt, du warst Anfang 20. Hast du irgendwelche Vorkenntnisse? Hast du noch mal irgendwie ein Studium nebenbei? Also ich meine, das ist ja schon, also Respekt wirklich. Aber mit Anfang 20 gleich in die Geschäftsführung zu gehen, hast du da nicht irgendwie Angst gehabt oder auch Angst vorm Scheitern oder nicht deinem Vater gerecht zu werden oder so?
Ja, also ich hab tatsächlich meinen Bachelor gemacht, berufsbegleitend, und auch noch mein MBA. Das heißt, das Handwerkszeug, das hatte ich sozusagen, das Theoretische, glaube ich. Ich habe in Korea studiert, habe dort auch zwei von unseren koreanischen Marken natürlich intensiver kennengelernt. Und die Zeit hat mich auch schon geprägt und vorbereitet. Und ich glaube, wenn man berufsintegriert studiert mit einem Vollzeitjob, dann hat man schon ein hohes Maß an Belastungsfähigkeit, was jetzt auch nicht geschadet hat für den Job. Und ja, ich hatte Angst. Ja, ich hatte Angst. Die Fußstapfen sind unglaublich groß. Man sieht es daran, dass wir viele Mitarbeiter hier haben, die schon seit vielen Jahren da sind. Und die wären nicht hier, wenn mein Vater nicht vieles richtig gemacht hätte. Aber die meisten haben es mir unglaublich leicht gemacht, hier einzusteigen. Ne? Also auch so, okay, gerade die, die dich kennen, seitdem du ein Baby bist, duzt du die jetzt oder siehst du die oder wie? Also da sind so viele Themen, die natürlich jetzt auch über die Generation mit meinem Vater sich unterscheiden. Ne? Also für mich eher natürlicher, Menschen zu duzen, die ich mein Leben lang kenne, und jetzt nicht zu sagen, okay, jetzt bin ich aber dein Vorgesetzter, jetzt musst du mich siezen, sondern mit allen in den Austausch zu gehen, auch zu fragen, wie wollt ihr das? Ne? Also nur weil ich was möchte als Führungskraft, heißt es ja nicht, dass derjenige das nicht vielleicht jetzt einfacher findet, zu mir Frau Heinz zu sagen. Und so ist man mit jedem da einzeln rangegangen, aber ja, man wächst da halt auch rein. Ne? Und ich glaube, gerade Corona hat dafür gesorgt, dass man einfach auch schnell Verantwortung übernehmen musste, um als Unternehmen zu überleben, sage ich mal.
Naja, so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, auch natürlich durch Corona, gell? Aber also wie gesagt, Respekt, dass du da gleich so mit eingestiegen bist. Wie habt ihr den Übergabeprozess gestaltet? Und was würdest du sagen, machst du gerade im Bereich Führungsansätze, Führungskompetenz vielleicht anders als dein Vater?
Also ja, es war jetzt kein Moment, wo wir gesagt haben, jetzt ist diese Übergabe, sondern es war ein Prozess, der viel länger gedauert hat, als wir es dachten. Also ich glaube, dass man so denkt, oh ja, so 2 Jahre, easy, das schafft man. Man kann das nicht aufholen, was jemand 40, 45 Jahre lang aufgebaut hat. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir diese Zeit zusammen hatten und dass wir so gerne und gut zusammenarbeiten. Das macht es auch den Mitarbeitern, glaube ich, einfach. Wir haben das gemeinsam gestaltet. Am Anfang hatten wir professionelle Hilfe mit, sage ich mal, einem Coach. Damals war das Hersteller gebunden. Das war auch echt gut. Dann hatten wir jetzt irgendwie so 5 Jahre Pause und jetzt auf dem letzten Weg sozusagen begleitet uns auch wieder ein Berater, weil ich sag mal, dann sich vorzunehmen, zu gehen und es zu tun, sind 2 sehr unterschiedliche Dinge, die auch viel Mut von der anderen Seite wiederum, also es ist nicht nur mutig, ein Unternehmen zu führen, sondern es ist auch mutig, es zu verlassen, wenn man sein Leben lang nichts anderes gemacht hat. Und was mache ich anders, ist, glaube ich, schon, dass die Generation von meinem Vater und meinem Opa schon mehr geprägt war von diesem Patriarchentum. Und es natürlich so ist, dass mein Vater auch andere Freiheiten hatte, hier zu arbeiten und Stunden im Büro vor Ort zu sein, weil er meine Mutter hatte. Ich bin auch Mutter und ich habe aber keine Ehefrau zu Hause, die sich um alles kümmert, sondern ja, man gestaltet das heute einfach anders. Das heißt, ich führe mit mehr Transparenz, mit mehr Verantwortung im Team. Bei mir mussten sich schon einige Führungskräfte umstellen, mehr Verantwortung übernehmen, gar nicht, weil die das vorher nicht wollten. Aber es ist doch anders, weil ich einfach auch von der Zeit nicht so viel Präsenz zeigen kann, wie es mein Vater konnte. Und das erfordert schon eine Umstrukturierung der Prozesse, der einfach sehr viel Zeit kostet und Kraft.
Ja, klar, wie du sagst, du kannst eben rein familiär bedingt nicht Vollzeit im Betrieb sein, weil du bist Mutter, du hast, ne, du musst oder möchtest Familie und Beruf unter einen Hut bringen. Klar, dann gibt man natürlich die Verantwortung auch noch mehr an die Mitarbeiter und das Führungsteam dann ab. Das ist ja ganz logisch, glaube ich.
Ja, also ich sag mal, ne, das ist halt so der Unterschied. So, ich würde sagen, ich bin im Schnitt wahrscheinlich so 50 Stunden die Woche hier. Ich arbeite samstags im Moment nicht. Also das ist halt einfach anders. Ne? Bei meinem Vater war das normal, dass der samstags noch in die Firma gefahren ist, manchmal auch sonntags. Das war okay, dass man nicht am Familienleben teilnimmt, weil man eben auch einen Elternteil hatte, der Vollzeit zu Hause war. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich vermisse was, aber es ist doch eine andere Art der Konstellation, die man heute hat. Und das ist auch okay. Also ich vermisse auch nichts, in beide Richtungen nicht, aber es erfordert mehr logistischen Aufwand, alles zu organisieren.
Ja, naja, und natürlich auch mehr Führungskräfte im Team, die natürlich auch bereit sind, also sozusagen sich der neuen Aufgabe auch anzunehmen. Viele waren es ja jahrelang oder jahrzehntelang gar nicht gewöhnt, mehr Verantwortung zu tragen, weil eben oben drüber immer einer saß, der es ja irgendwie gerichtet hat, ne?
Ja, genau.
Ihr seid ja mittlerweile über 100 Mitarbeitende, hast du gesagt. Und ihr legt ja sehr großen Wert auch auf flexible Arbeitszeitmodelle und Familienfreundlichkeit. Wie gesagt, du bist ja selber auch Mutter. Welche Werte leiten euch in der Führung, in der Mitarbeiterstrategie, in der Führung sozusagen für eure Mitarbeiter?
Ich glaube, was immer so über allem schwebt, ist, dass man jede Entscheidung, die ich treffe, treffe ich für den Erhalt des Unternehmens. Ich glaube, das steht irgendwie über allem. Deshalb würde ich sagen, dass ich schon versuche, dass das Thema Eigenverantwortung mehr an Bedeutung gewinnt. Ich glaube, dass Flexibilität in unserer Branche schwierig ist im Vergleich zu anderen, was arbeitet. Ich meine, wir sind Dienstleister, das ist auch okay, aber ich sag mal, mit dem aktuellen Personalschlüssel sind Dinge wie 4-Tage-Woche oder andere Modelle. Wir setzen uns damit auseinander, aber es ist schwierig. Wir versuchen aber in den Bereichen, wo es geht und wo Mitarbeiter Unterstützung brauchen, also ich sag mal auch mittlerweile in der Werkstatt kürzere Arbeitszeiten anzubieten für Väter und Mütter oder in der Disposition, im Verkauf dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter, die betroffen sind, Unterstützung bekommen, ohne jetzt, sage ich mal, das Thema zu generalisieren, weil jemand, der vielleicht keine Kinder hat und es gar nicht möchte, der möchte auch nicht in irgendwelchen flexiblen Modellen stecken, der schätzt es vielleicht eher das Gewohnte zu haben und ich glaube, was uns auch ausmacht, ist einfach Stabilität. Wir sind hier seit 75 Jahren in jeglicher Hinsicht stabil für unsere Mitarbeiter, für unsere Kunden, für unsere Geschäftspartner. Und das ist schon ein Wert, auf den ich sehr viel Fokus lege, einfach auch um Loyalität bei Mitarbeitern und Kunden und Geschäftspartnern zu leben.
Du begleitest ja den Autohaus-Alltag ja schon seit 30 Jahren. Was ist der größte Unterschied für dich? Was hat sich so im Laufe der Jahrzehnte, was du so mitbekommen hast, dann natürlich dann irgendwann als Jugendlich oder wie auch immer, was hat sich am meisten verändert?
Ich glaube, dieser unglaubliche Druck, der gerade herrscht, von allen Seiten, das ist vielleicht, ich kenne jetzt nur meine Branche, ne? Deshalb kann ich da nur davon reden, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann das Wort Transformation nicht mehr hören. Wir transformieren in alle Richtungen. Ich meine, du wirst es auch hören. Wahrscheinlich in jedem Podcast erzählt dir irgendwer von der Transformation, ne, was steckt dahinter? Ich finde es so eine Floskel, die völlig an Bedeutung verloren hat. Und wenn ich ein Unwort des Jahres suchen müsste, wäre es, glaube ich, das. Ja, weil sie es einfach so leer anfühlt. Ich glaube, der Unterschied ist, dass wir heute unter enormen Druck stehen, den natürlich auch teilweise weitergeben müssen. Wir können den in der Geschäftsführung oder als Unternehmen nicht alleine aushalten. Irgendwo kommt das auch bei den Mitarbeitern an, aber man merkt das auch. Natürlich die Kunden wiederum stehen auch mehr unter Druck, ne? Also die Zeit, die Menschen hier verbringen wollen, sei es für Service, für Verkauf. Keiner kommt mehr zum Spazieren oder um seine Zeit zu verbringen hier ins Autohaus. Und ich glaube, dieser Wandel, dem gerecht zu werden, Schnelligkeit, würde ich sagen, ist heute der größte Treiber unserer Branche. Und das hat sich, glaube ich, ein bisschen verändert.
Keiner hat mehr gefühlt irgendwie richtig Zeit oder nimmt sich Zeit, so wie du es ja auch sagst, ne? Ich glaube, diese Schausonntage, dass die Leute irgendwie in die Autohäuser bummeln, ist wahrscheinlich auch aus der Mode geraten. Aber trotzdem reden wir natürlich auch, ich nehme das böse Wort jetzt einmal in den Mund, von Transformation, aber auch von natürlich Digitalisierung. Wo siehst du deine Rolle als junge Unternehmerin auch in diesem Game?
Also ich sehe mich schon darin, sag ich mal, hier die jeden Tag die Strategiearbeit zu leisten, die dahinter steckt. Man muss sagen, wir sind ja heute, was diese Themen angeht, eigentlich ausschließlich herstellergetrieben. Das ist nun mal das Schicksal der markengebundenen Autohäuser, das ist Fluch und Segen zugleich. Natürlich haben wir einen anderen Stellenwert, aber vieles wird uns heute einfach vorgegeben und diktiert. Und jetzt muss man sich das vorstellen, wir machen das hier alles mal 5. Das heißt, auf der einen Seite haben wir viel Best Practice. Wir wissen viel. Manche Hersteller sind schneller, manche sind langsamer. Aber wir mussten in den letzten Jahren natürlich durch die auslaufende GVO viele Verträge neu verhandeln, neue Entscheidungen treffen, teils auch betriebswirtschaftlich neu bewerten. Und da versucht man natürlich heute nicht mehr blind jeder Herstellerstrategie zu folgen, sondern zu überlegen, was ergibt langfristig Sinn. Und ich glaube, ein Thema wie Digitalisierung, du hast es gerade gesagt, das ist zwar herstellergetrieben, aber das ist natürlich ein Thema, wo ich sage, das kann mir persönlich auf Dauer für unser Unternehmen weiterhelfen. Und da versuche ich mich auch mit Themen auseinanderzusetzen, die nicht herstellergebunden sind, sondern die für unser Unternehmen vielleicht wichtig sind. Und ich glaube, das ist immer die Bewertung, was kann ich machen unter dem Margendruck und den Preisvorgaben und Transparenz für den Kunden hier für unser Unternehmen auch markenübergreifend einzuführen, weil am Ende ist die Marke, die bleibt, ist Heinz Autocenter. Ne? Also das ist die Hülle, die drumherum ist. Wer da drunter unter diesem Deckmantel ist, ne, sei es jetzt, sag ich mal, Lynk & Co. ist neu mit dazugekommen. Wir gucken uns natürlich andere Marken an, die gerade an den Märkten sind. Und auch die, die wir hier im Haus haben, bewerten wir immer wieder aufs Neue. Und bin sehr zahlengetriebener Mensch und schaue mir, sag ich mal, auch an, was betriebswirtschaftlich möglich ist. Und am Ende, glaube ich, geht es darum, in dieser ganzen Transformation, die wir haben, die Marke Heinz Autocenter zu stärken und aufrechtzuerhalten.
Ja, genau, sehe ich auch so. Also das ist das, was bleibt, wie du ja auch sagst, ne? So egal, was unten drunter ist. Was tut ihr dafür, um, wie gesagt, ihr macht alles fünfmal, ihr habt gestern Marken zu betreuen, aber was tut ihr für eure eigene Marke, um die zu stärken? Seid ihr irgendwie regional besonders präsent oder engagiert ihr euch oder was macht ihr?
Ja, also das ist, sag ich mal, das klassische Kerngeschäft, was wir machen. Wenn man sagt, das, glaube ich, immer noch so ist, das Kirchturmgeschäft, also alles, was hier passiert, wir sind oder mit unserem Konzept, was wir aktuell hier haben, sehr an die Region gebunden, sehr verwurzelt an den Umkreis Mainz und das rheinhessische Gebiet, will ich es mal nennen. Und natürlich sind wir präsent hier. Wir machen verschiedene Aktionen, auch mit Herstellern, ganz tolle Aktionen. Wir haben jetzt gerade mit Ford eine Probefahrtaktion gemacht, wo wir hier für den Verein Krebskranke Kinder in Mainz über 5.000 Euro mit Ford zusammen Spenden gesammelt haben, was natürlich auch hier vor Ort was bewirkt. Und dann gibt's aber auch natürlich Feste hier bei uns im Autohaus, die wir alleine heute stemmen, trotz Brandschutzvorgaben und der Stadt Mainz und der Genehmigungsorgie, die wir mittlerweile da veranstalten müssen, versuchen wir hier einfach unser Autohaus zu öffnen für Kinder, für Kunden oder auch die, die keine Kunden sind. Und ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Das unterscheidet uns von den großen Gruppen, dass wir hier sind, dass wir vor Ort sind. Und ich glaube, das leben wir und das zeigt sich auch immer wieder, weil wann machen wir das? In unserer Freizeit, sonntags, samstags, an Wochenenden, an Feiertagen. Und wir haben immer eigentlich die Mannschaft an Bord. Also wir finden immer Mitarbeiter, die das auch freiwillig machen. Das zeigt mir so ein bisschen, dass es auch der richtige Weg ist. Wenn die eigenen Leute auch heute noch bereit sind, ihre Freizeit mit einem zu verbringen, dann ist es, glaube ich, ein Weg, der sinnvoll ist. Und es funktioniert auch nur so, wenn man die Menschen mitnimmt.
Ja, und das ist ein ganz großes Pfund und das ist, glaube ich, ein ganz großer Wert für euch natürlich auch, dass ihr Mitarbeiter habt, die bereit sind, die Meile mehr zu gehen, ne, die Stunde mehr zu machen, auch am Wochenende so. Das, glaube ich, das ist das stärkste Kleber, den man, glaube ich, als Unternehmen haben kann. Ja, das ist, finde ich, toll, dass ihr so tolle Mitarbeiter habt, die da mitmachen.
Ich bin auch froh, dass heute nicht mehr selbstverständlich.
Das stimmt, ja genau. Siehst du da einen Unterschied zwischen den, weil du sagst, ihr habt ja Mitarbeiter, die sind lange da, siehst du einen Unterschied zwischen den Alteingesessenen und denen, die jetzt dazukommen? Ist das so ein Generationenthema auch, sozusagen, oh nee, jetzt Wochenende, meine ich mit?
Klassisches Jein. Natürlich ist die Bereitschaft, sag ich mal, jemand, der uns lange kennt, der unsere Strategie lange kennt, der vertraut, was wir machen, den kann ich einfacher mitnehmen auf die Reise und überzeugen, sag ich mal, dabei zu sein, als jemand, der vielleicht neu dabei ist und mehr hinterfragt, ja, warum komme ich jetzt am Sonntag? Was ist der Output? Der hat noch nie erlebt, dass 3 Wochen später jemand kam und gesagt hat, oh, ich war bei euch auf dem Weihnachtsmarkt und das war so toll und jetzt suche ich ein neues Auto. Also ja, es ist schwieriger, die neuen Mitarbeiter und Kolleginnen mit an Bord zu holen, weil man sich immer wieder neu beweisen muss. Also man muss sich das Vertrauen und das ja auch erst verdienen. Und das ist okay. Also ich glaube schon, dass die Generation, die jetzt kommt, auch mehr hinterfragt und mehr wissen will, was früher vielleicht nicht der Fall war. Habe aber auch gemerkt, wenn man sich die Zeit nimmt und ausführlich erklärt, warum tun wir es, dass es dann schon auch auf dem Weg funktionieren kann, mit allen gemeinsam. Wie es manchmal so ist bei neuen Dingen, wenn der eine erzählt, ach, komm mal dahin, das war toll und das war echt ein schönes Erlebnis und dann ist er vielleicht im nächsten Jahr mit dabei und so versuchen wir natürlich alle mit an Bord zu nehmen, aber natürlich auch am Ende zu respektieren, wenn es jemand nicht möchte. Ich kann jetzt niemanden zwingen, seine Freizeit. Und das ist auch okay. Also man kann nicht alle mitnehmen immer und das heißt auch nicht, dass die jetzt nicht loyal sind der Firma gegenüber, sondern die setzen ihre Prioritäten anders und das muss man aber auch respektieren.
Ja, definitiv. Aber es ist auch, glaube ich, ein Punkt, der sich auch über die Jahrzehnte verändert hat. Einfach so, ne? Die Loyalität der Mitarbeiter oder die Bereitschaft auch der Mitarbeiter. So wie du sagst, dass man sich auch als Arbeitgeber beweisen muss erstmal, ne? Oder erstmal zeigen muss, dass man sozusagen es wert ist, dass die Mitarbeiter da auch ihre Zeit opfern. So, ich glaube, das hat sich auch verändert über die Jahrzehnte.
Ja, das empfindet man die letzten Jahre intensiver. Das ist so.
Bei der Recherche im Vorfeld habe ich ein bisschen gelesen und dann habe ich gefunden einen Satz, wir wollen wachsen, aber nur an diesem einen Standort. Wie sieht denn euer Wachstum aus jetzt mit dir an der Spitze, vor allen Dingen ab 2026?
Ja, also gute Frage. Ich glaube auch nicht oder noch nicht zumindest an diese Filialkettenlogik, die Hersteller jetzt manchmal an den Tag legen, aus deren Sicht verständlicherweise. Aber wir sind eher, sag ich mal, ausgerichtet auf Tiefe statt Breite. Also ja, ich mache das hier alleine. Ich bin ab nächstem Jahr alleine in der Rolle und ich möchte den Menschen, die bei mir angestellt sind, gerecht werden. Und ich glaube, ich könnte es in der jetzigen Situation nicht umsetzen, wenn wir mehr als einen Standort hätten. Ja, ich denke, man kann Strukturen aufbauen, die das zulassen. Wir haben die nicht. Deshalb versuchen wir natürlich, uns hier so zu optimieren, dass es mit den jetzigen Strukturen auch funktioniert und für alle noch tragbar ist. Ich glaube, dass wir schon eine sehr große Fläche haben, teilweise riesen Showrooms aus der Vergangenheit für einen Hersteller, wo man heute vielleicht auch zwei Marken unterbringen kann, wo aktuell noch eine drin ist. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wir bewerten natürlich immer wieder neu, welche Marken funktionieren, welche nicht, welche fragen unsere Kunden nach. Ne? Gibt es zum Beispiel chinesische Hersteller, die vielleicht gerade gefragt sind, für diesen Markt gibt, für die wir Kunden haben? Gibt es andere Hersteller, die aktuell nicht im Portfolio sind, die aber gut zu uns passen würden oder unser Portfolio nach oben oder unten ergänzen würden? Ja, wir haben Potenzial, wir haben viel vor, weil wir natürlich unser Unternehmen, das hatte ich ganz am Anfang gesagt, wir treffen alle Entscheidungen, um unser Unternehmen zukunftsfähig zu machen, im Interesse des Hauses und der Mitarbeiter, der Menschen, die hier Kunden sind, die hier arbeiten. Und natürlich am Ende auch eher aus persönlichem Interesse, weil ich bin jetzt Anfang 30, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ich würde es nicht tun, wenn ich nicht daran glauben würde, dass wir das schaffen, dass wir erfolgreich sind und weiter sein können. Deshalb werden wir im nächsten Jahr auch die nächsten Schritte in die Zukunftsfähigkeit machen. Das ist so.
Und jetzt haben wir ja schon Jahresende 25. Wo siehst du für dich die größte Herausforderung im nächsten Jahr?
Ja, Veränderung tut weh manchmal, ne? Also ich glaube, dass wenn man in dieser Phase, in der wir gerade stecken, und ich rede jetzt nicht immer nur von neuen Marken, sondern alleine von Prozessen, die vielleicht geändert werden müssen in Abteilungen, dafür brauche ich gar keine neue Marke, ja, sondern zu versuchen zu optimieren, was wir hier leisten, das einfacher zu machen, um diesen Druck, der herrscht, vielleicht auch ein bisschen wegzunehmen von den Menschen hier, um die Belastbarkeit wieder ausgewogen zu machen. Und ich sehe schon die Problematik darin, dass man nicht auf allen Baustellen gleichzeitig tanzen kann. Das einzusteuern, die Menschen auch heute zu finden in deinem Unternehmen, die dir helfen, das umzusetzen, sag ich mal, diese typischen Leuchtmenschen, die vorangehen und es auch schaffen, die Leute mit an Bord zu nehmen. Wir haben die, wir müssen uns eben auch die Zeit nehmen, denen die Verantwortung zu übergeben, das zu tun. Und ja, auch ich muss manchmal loslassen, ne? Ich kann nicht alle Projekte bis ins kleinste Detail mitbegleiten. Das fällt mir sehr schwer, das gebe ich ehrlich zu, weil ich nichts anders gelernt habe, auch von meinem Vater und auch die Mitarbeiter es anders gelernt haben teilweise. Aber manchmal passieren halt auch tolle Sachen, wenn man die Menschen mal alleine was machen lässt. Weil natürlich, man hat seine eigene Brille und seine eigenen Vorstellungen, wie was zu laufen hat. Aber wenn ich das immer nur durchsetze, dann ist es halt auch immer nur meine Version. Und hier gibt's halt 120 Leute, die vielleicht auch Visionen haben. Und das muss ich auch zulassen. Und das ist so meine persönliche Herausforderung in diesem ganzen Übergabeprozess, in dem wir gerade stecken, der jetzt Ende zugeht und natürlich über uns allen irgendwie schwebt im positiven wie im negativen Sinne. In Mainz sagt man immer, ein Auge lacht, ein Auge weint. Es kommt aus der Mainzer Fasnacht und genauso fühlt sich's an. Wir stehen vor dem Neustart, wir sind bereit, aber wir müssen uns eben auch von teilweise alten Prozessen verabschieden und ja, jetzt ja, sind wir Jahresendspurt und freuen uns aufs nächste Jahr auf jeden Fall.
Sehr schön. Apropos loslassen, wir haben am Anfang drüber gesprochen, du bist eine junge Mutter. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz ins Klischee. Ich weiß, du sprichst nicht so gerne über das Thema, aber du hattest vorher deinen Vater in Betrieb. Jetzt bist du ja eine junge Unternehmerin in einer doch sehr männerdominierenden Branche. Wenn jetzt eine andere junge Unternehmerin oder vielleicht eine Nachfolgerin, eine potenzielle Nachfolgerin den Podcast auch hört und sagt, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll oder ich traue mich vielleicht nicht oder was würdest du der Hörerin in dem Fall mitgeben? Warum lohnt es sich?
Also ich persönlich denke ehrlicherweise wirklich selten darüber nach, in welcher Rolle und in welcher Branche ich bin, weil, und das ist mein Kernpunkt, wenn man keine unternehmerische Haltung hat, keine Kompetenz und keine Verantwortung übernimmt, dann spielt es überhaupt keine Rolle, was für ein Geschlecht du bist. Ich möchte darauf nicht reduziert werden und ich möchte auch ehrlicherweise, dass es keine andere Frau in ihrem Leben aushalten muss, darauf reduziert zu werden, weil ich glaube, wenn du kompetent bist, wenn du leistungsfähig bist und professionell bist, dann bist du erfolgreich. Und das ist egal, ob du eine Frau bist in der Männerbranche oder ein Mann bist in der Männerbranche oder ein Mann bist in der Frauenbranche oder was auch immer du bist. Und das hat auch mein Papa hat immer zu mir gesagt, Nina, du kannst alles machen. Wenn du dieses Autohaus danach führen willst und du hast Bock und du leistest alles, was du kannst, dann wirst du immer erfolgreich sein. Und ich glaube, das ist was, was viele vielleicht auch unterschätzen, dass was man kann. Ne, jetzt nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert für alle da draußen. Ich war auf einer privaten katholischen Mädchenschule und da gab es quasi nur Naturwissenschaften und du musst studieren und am besten noch Mathe und Biologie und war alles nicht meine Welt. Ne, ich habe dann Abitur gemacht, um dann eine Ausbildung zu machen. Ja, für was macht man Abitur, wenn man eine Ausbildung macht? Ne, und habe erst auf dem zweiten Bildungsweg studiert und ja, ich habe das alles anders gemacht und am Ende hat es keine Rolle gespielt. Und ich bin froh, dass ich studiert habe, dass ich die Basics habe, aber ich bin immer noch der Meinung, ich glaube, du musst es nicht. Du kannst es auch anders erreichen. Das ist halt, was bist du bereit zu opfern? Und das kann ich jedem nur sagen, was man zurückbekommt, ehrlicherweise, die Freiheit, dass ich ausleben kann, meine Ideen, dass ich Menschen mitnehmen kann, auf diese Reise, die ich begeister und ganz neue Dinge aus denen rausholen, das ist unglaublich belebend. Und obwohl alles manchmal schwierig erscheint und ich sage das aus voller Überzeugung, liebe ich meinen Job und gehe jeden Tag gerne auf die Arbeit. Und ich glaube, es können heute nicht mehr so viele Menschen von sich behaupten. Also seid mutig.
Ja, seid mutig und habt Leidenschaft, so wie du. Auch wichtig, finde ich, sind Netzwerke. Welche Rolle spielen Netzwerke für dich im beruflichen Kontext?
Ich glaube, sie sind wichtig, um sichtbar zu sein. Aber ich muss sagen, ich suche mir meine Netzwerke mittlerweile sehr gezielt aus. Es gibt natürlich mittlerweile unglaublich viele Netzwerktreffen hier und da und finde es sehr schwierig, heute noch zu entscheiden, was ist wirklich sinnvoll für einen, was bringt einen weiter. Ich muss sagen, ich schätze Formate wie den Podcast und ich kannte auch vorher schon dein Netzwerk, weil ich es immer wieder verfolgt habe und mich da auch zugehörig gefühlt habe. Aber warum habe ich das? Weil es echter Dialog ist.
Für mich.
Und es ist nicht Schlagzeile, so jetzt treffen sie sich wieder die Frauen oder sonst was, ne? Sondern es ist, man hat das Gefühl, es ist echter Austausch. Es sind echte Menschen mit Geschichten, die darüber sprechen, wie bin ich Unternehmer? Und das suche ich mir aus. Und dann finde ich es wichtig. Aber ich finde nicht mehr Netzwerken um jeden Preis jetzt für irgendwelche Schlagzeilen und morgen zu sagen, jetzt so und so für Sichtbarkeit, ja. Immer wieder, gerade weil, wenn man in einer Minderheit ist, in der Branche, in der Geschlechterrolle oder was auch immer, finde ich es wichtig, sich zu unterstützen. Würde ich auch immer tun, in den Austausch gehen mit Menschen, mit denen ich mich auf Augenhöhe bewegen kann. Ja, deshalb finde ich es gut, dass es Formate gibt wie deins. Aber ich glaube, dass viele heute das auch so ein bisschen als Plattform zur Selbstdarstellung nutzen. Und das finde ich sehr schwierig zu unterscheiden, welches Netzwerk ist ein gutes, was hilft dir weiter und welches vielleicht nicht, aber da muss auch jeder dann seine Erfahrung machen.
Ja, das stimmt. Was ich bei Pink Network auch immer sehr schön von den Teilnehmerinnen höre als Feedback, so ist so dieser Austausch auf Augenhöhe, was du eben sagst. Und wir reden hier nicht über Frauenthemen oder, ne, sondern wir haben sozusagen einen Business-Kontext. Also wir reden über Themen, die euch alle bewegen. Ja, es sind operative Themen, strategische Themen, Nachfolgethemen, also familiäre Geschichten auch. Was natürlich im Familienunternehmen gibt es immer irgendwie eine Reibung. Das ist es wertvoll, das macht es auch mehr wertig und wertig am Ende. Trotzdem bin ich auch ein Freund davon, die Netzwerke bewusst auch auszusuchen, weil die Zeit ist knapp bei allen. Bei dir noch mehr, weil du bist auch Mama und du musst ja deine Zeit sehr gut einteilen. Liebe Katharina, ich danke dir jetzt vor allem für deine Zeit, für die vergangene halbe Stunde, für den sehr guten Austausch. Ich bin sehr gespannt, was nächstes Jahr passiert. Wünsche dir und deinem Team und auch deinem Papa für den Übergang, für die Übergabe, die Finale, ganz viel Erfolg. Toi, 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 dass es so weitergeht, wie du dir das vorstellst mit deinen vielen Ideen und Visionen, die du hast. Und freue mich, wenn wir uns weiter gegenseitig begleiten.
Ja, also vielen Dank dir auch, dass du mir und ganz vielen anderen so eine tolle Plattform bietest für den Austausch. Und ja, ich hoffe, dass vielleicht sehen wir uns im Juni nächsten Jahres und dann kann ich schon ein bisschen was berichten, wie es gelaufen ist.
Sehr gerne. Hoffe ich, dass wir uns beim Neo Mobility Festival sehen, auf jeden Fall. Sehr schön. Alles Gute, liebe Katharina, und einen guten Jahresendsport.